D-Radio Wissen. Update.
Wir wissen, wir müssen heute handeln. Das muss der Anspruch dieser Konferenz sein. Und das muss das Ergebnis auszeichnen, das wir in wenigen Tagen erreichen müssen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die anderen Staats- und Regierungschefs dieser Welt aufgerufen, sich zu bewegen und endlich wirklich etwas zu tun gegen die Erderwärmung. Seit heute läuft die UNO-Klimakonferenz in der Nähe von Paris. Knapp 2 Wochen haben alle Länder jetzt Zeit, sich dort zu einigen. Und zum ersten Mal seit langem sieht es so aus, als ob ein weltweites Abkommen zustande kommen kann. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Maximal 2 Grad Celsius zusätzlich an durchschnittlicher Temperatur. Mehr soll unserem Planeten nicht zugemutet werden. Da sind sich schon seit Jahren offiziell alle Länder einig. Aber die Einigkeit war immer dahin, sobald es darum geht, was einzelne Länder dafür in Kauf nehmen müssen, wer also wie viel klimaschädliche Gase einsparen muss. Die französischen Gastgeber haben im Vorfeld der Konferenz in Paris viel dafür getan, dass das diesmal anders sein wird. Sie haben von allen Ländern verlangt, sich erstmal selbst ein Ziel zu setzen, wie viel weniger Treibhausgase sie ausstoßen werden. Und es gibt einen Vorvertrag, ein Dokument, auf das sich alle immerhin schon einmal geeinigt haben. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich heute bei ihrer Rede trotzdem skeptisch, ob die einzelnen Zusagen der Länder am Ende die Erderwärmung auch aufhalten können.
Die gute Nachricht heißt, das sind 95% der CO2-Emissionen weltweit. Die schlechte Nachricht heißt, mit diesen Anmeldungen erreichen wir das 2-Grad-Ziel noch nicht.
Viele Experten und Wissenschaftler fordern darum mehr. Der Wirtschaftsforscher Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgen ist sich sogar sicher, dass die Zusagen von vielen Ländern gar nicht ernst gemeint sind.
Wenn man sich die Kohleausbaupläne vieler Länder anschaut, dann passen die einfach nicht mit den Verhandlungsangeboten zusammen, die sie auf den Tisch gelegt haben. Weil weltweit 1000 Gigawatt Kohlekraftwerke geplant sind. Und wenn nur ein Drittel davon ans Netz geht, dann haben wir eigentlich das Kohlenstoffbudget, das mit dem 2-Grad-Ziel vereinbar ist, schon aufgebraucht.
Ebenfalls umstritten ist die Frage, wie überprüft wird, ob sich die einzelnen Länder an ihre Klimazusagen halten. Deutschland fordert verbindliche Kontrollen alle 5 Jahre. Bisher sind die Zusagen aber freiwillig. Und ein anderer Knackpunkt, wie viel Geld bekommen die Entwicklungsländer von den Industriestaaten als Ausgleich dafür, dass sie vom Klimawandel häufig viel härter getroffen werden? Im Raum stehen 100 Milliarden Dollar jedes Jahr. Vielen Industrieländern ist das aber zu viel. Alle diese entscheidenden Details werden Vertreter der Länder in den nächsten Tagen verhandeln. Der Auftakt der Klimakonferenz heute stand erstmal im Zeichen großer Appelle. Mehr als 150 Regierungschefs waren in der Nähe von Paris, so viele wie noch nie gleichzeitig an einem Ort. US-Präsident Barack Obama machte deutlich, dass auch sein Land inzwischen bereit ist zu mehr Klimaschutz.
This is a turning point.
Das ist ein Wendepunkt. Das ist der Moment, in dem wir entscheiden, unseren Planeten zu retten. Es ist eine Tatsache, dass unsere Nationen einen Sinn für die Dringlichkeit haben und begreifen, dass wir die Macht haben, es auch zu tun.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Viel Hoffnung haben die meisten User im Netz nicht gerade, was den UNO-Klimagipfel anbelangt. Auf unserer Facebook-Seite schreibt Dimitri Konstantinovic auf die Frage, ob sich der Klimawandel so aufhalten lässt: Nein, und es ist doch bewiesen, dass es alle paar tausend Jahre zu Erwärmung kommt bzw. Abkühlung. Auf Zeit Online schreibt User Pharma: Also meine Erwartungen an diesen Gipfel sind gleich null. Alles nur Geldverschwendung für viel Blablabla. Bis jetzt ist ja bei diesem Gipfel nicht viel herausgekommen. Und so wird es wohl auch dieses Mal sein. Eigentlich würde eine Videokonferenz voll ausreichen. Der Nutzer Atlos sieht das ähnlich perspektivlos. Dieses Treffen dient doch allein der Rechtfertigung von tausenden Leuten, die gerne Lachsbrötchen essen und sich wichtig fühlen wollen. Wieso kann ein Staat heute nicht mehr sagen, wir machen das ab heute so und so? Deutscher in Paris antwortet darauf: Das Klima von allen hängt von den Treibhausgasen aller ab. Daher braucht es ein ambitioniertes und verpflichtendes weltweites Abkommen. Da aber die internationale und nationale Politik nicht weit genug gehen wird, braucht es gleichzeitig ein lokales und individuelles Umdenken.
Was sonst noch wichtig war?
134 Millionen Euro. So viel plant die Bundesregierung nächstes Jahr ein für den Einsatz der Bundeswehr gegen die Terrorgruppe IS. Das steht nach ARD-Informationen in der Vorlage, über die das Kabinett morgen abstimmen soll. Bis zu 1200 Soldaten könnten dann eingesetzt werden, und zwar nicht nur in Syrien. Es ist auch vom Persischen Golf die Rede und vom Roten Meer. Falls der Bundestag dem so zustimmt, würde das Raum lassen, um den Einsatz auszuweiten. Und noch etwas wirft Fragen auf. Der Einsatz soll ausdrücklich nicht nur Frankreich im Kampf gegen den IS unterstützen, sondern auch den Irak und die internationale Koalition, die von den USA angeführt wird. Dort sind mehr als 60 Länder beteiligt und die Angriffe werden von Florida aus koordiniert. Welchem Befehl sich die deutschen Soldaten genau unterzuordnen hätten, das wird nicht klar. Völkerrechtlich begründet die Bundesregierung den Einsatz unter anderem damit, dass Frankreich die EU-Länder um Hilfe gebeten hat. Alle möglichen Verbände, Firmen oder NGOs schicken ihre eigenen Leute in den Bundestag, um die einzelnen Abgeordneten in ihrem Sinne zu beeinflussen. Viele dieser Lobbyisten haben sogar einen eigenen Hausausweis, können also kommen und gehen, wann sie wollen. Unklar war bisher, wer genauso bevorzugt behandelt wird. Die Fraktionen haben das nämlich zum Teil geheim gehalten. Bis jetzt. Die Bundestagsverwaltung hat eine komplette Liste veröffentlicht, wie viele Vertreter von welchen Firmen und Organisationen mit Hausausweis ausgestattet sind. Besonders oft vertreten sind Gewerkschaften, Krankenversicherungen und der Handwerksverband. Leichten Zugang zum Bundestag haben aber auch Vertreter von Waffenkonzernen oder von Firmen, die Gas durch Fracking fördern wollen. Der Abschuss des russischen Kampfflugzeugs durch das türkische Militär hat weitere Konsequenzen. Reisen in die Türkei sind ja schon verboten. Bald schon darf in Russland dann auch kein Obst und Gemüse aus der Türkei mehr verkauft werden. Und russische Fußballclubs sollen auch keine Spieler aus der Türkei mehr verpflichten dürfen. Entschuldigen will sich die türkische Regierung für den Abschuss trotzdem nicht. Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu blieb heute bei einem NATO-Treffen in Brüssel dabei. Das russische Flugzeug sei in den türkischen Luftraum eingedrungen und es sei gewarnt worden.
Kein türkischer Ministerpräsident, kein Präsident oder sonst Verantwortlicher wird sich dafür entschuldigen, dass wir unsere Pflicht getan haben.
Die russische Regierung bestreitet das und wirft der Türkei vor, Beweise gefälscht zu haben. Die beiden Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan wollten heute nicht persönlich darüber sprechen. Obwohl sie gleichzeitig auf der Weltklimakonferenz in Paris waren, haben sie sich nicht getroffen.
Ich bin unglaublich glücklich darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hamburg so klug abgestimmt haben. Sie haben sich nicht blenden lassen von dieser Heile-Welt-Kampagne.
Die Hamburger linken Politikerin Sabine Bördinghaus gehört zu denen, die sich freuen, dass es keine Olympischen Sommerspiele in der Stadt geben wird. Sie glaubt, dass viel Geld für falsche Projekte ausgegeben worden wäre, hätte Hamburg 2024 Olympia bekommen. Knapp 52% der Bürger haben gestern dagegen gestimmt. Enttäuscht war die Stadtspitze um den ersten Bürgermeister Olaf Scholz und auch die deutschen Sportverbände finden, dass da eine große Chance vergeben wird. Michael Vesper vom Deutschen Olympischen Sportbund ist skeptisch, ob in Deutschland in nächster Zeit überhaupt Olympische Spiele möglich sein werden.
Das Wichtige bei Niederlagen ist, dass man wieder aufsteht, dass man sich aufrappelt. Aber heute ist natürlich ein ganz falscher Tag, um über eine neue Olympiabewerbung nachzudenken.
Vor 2 Jahren hatten die Einwohner von München und mehreren Landkreisen in Bayern schon gegen Olympia gestimmt. Damals war es um die Winterspiele für 2018 gegangen.
Was noch wichtig wird.
Der Konflikt um die Ukraine ist morgen wieder einmal Thema in Brüssel. Es kommen der russische Wirtschaftsminister und der ukrainische Außenminister. Und es geht um die Frage, wie der Handel zwischen allen Seiten laufen soll, wenn nächstes Jahr das neue Abkommen zwischen der EU und der Ukraine in Kraft tritt. Russland ist gegen das Abkommen. Der Streit darüber hatte schon 2014 den Aufstand in der Ukraine ausgelöst und die Regierung des damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch wurde gestürzt. Russlands Reaktion darauf war die Annexion der Krim und die Unterstützung für die Rebellen im Osten der Ukraine. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hatte die Jagd auf Wale letztes Jahr verboten. Japan hält sich aber nicht daran. Morgen werden wieder Walfänger auslaufen Richtung Antarktis. Der Plan ist, 333 Zwergwale zu töten. Offiziell, wie immer in Japan, um an ihnen zu forschen. Davon ist selbst die Internationale Walfangkommission nicht überzeugt. Japan hat dort keine Zustimmung dafür bekommen, die Wale zu töten. Umweltschützer sehen das jetzt als Beweis, dass es Japan nicht um Forschung geht, sondern nur um teure Delikatessen.
Und sonst in der Welt?
Im Sommer letzten Jahres gab es in Israel und den Palästinensergebieten mehrere Morde, die zu einem Krieg im Gazastreifen geführt haben. In einem dieser Mordfälle ist jetzt ein Urteil gefallen. Ein Gericht in Jerusalem hat 2 minderjährige Israelis schuldig gesprochen. Bei einem dritten Angeklagten fehlt für ein rechtmäßiges Urteil noch ein psychologisches Gutachten. Die Verurteilten hatten im Juli 2014 einen 16-jährigen Palästinenser in Jerusalem entführt, geschlagen und verbrannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Verurteilten die Tat gestanden. Das Strafmaß wird in einigen Wochen bekannt gegeben. Motiv sei Rache gewesen. Denn wenige Tage vorher hatten Hamas-Kämpfer 3 jüdische Jugendliche umgebracht. Nur Tage nach den Morden eskalierte die Gewalt. Der folgende Gaza-Krieg dauerte 7 Wochen. In Nepal ist offenbar Geld für Erdbebenopfer illegal abgezweigt worden. Nach Angaben der Antikorruptionsbehörde des Landes haben es sich Beamte und Politiker zum Teil in die eigene Tasche gesteckt. Die Behörde spricht von Unterschlagung und Veruntreuung. Eine konkrete Summe nannte sie nicht. Das Geld war eigentlich für Zelte, Lebensmittel und andere Nothilfe gedacht. Bei dem Erdbeben im April in Nepal und mehreren schweren Nachbeben waren insgesamt mehr als 9000 Menschen ums Leben gekommen. Millionen wurden obdachlos. Bis heute beschweren sich Betroffene, dass sie die versprochene Nothilfe der Regierung nicht bekommen haben. Internationale Hilfsorganisationen kritisieren, dass ihre Arbeit behindert wird, weil die Politiker in Nepal untereinander zerstritten sind. Es sind Bilder, die in Deutschland kaum vorstellbar sind. Im Kosovo gehören sie inzwischen seit Monaten dazu. Die Opposition hat das Parlament in der Hauptstadt Pristina wieder mit Tränengas blockiert. Abgeordnete versprühten so viel davon, dass der Sitzungssaal nicht mehr benutzt werden konnte. Zuletzt ist das immer wieder passiert. Auch Eierwürfe und Pfeifkonzerte waren schon dabei. Die Opposition im Kosovo will ein Abkommen mit Serbien und Montenegro verhindern. Sie ist dagegen, weil die Vereinbarung der serbischen Minderheit im Kosovo mehr Autonomie geben und den Grenzverlauf mit Montenegro festlegen. Die größte Oppositionspartei hat angekündigt, mit den Protesten so lange weiterzumachen, bis die Regierung auf die beiden Abkommen verzichte.
Wissensnachrichten.
Die Drohne anstatt eines Postboten. Davon träumen große Logistikkonzerne und ganz vorne mit dabei ist natürlich Amazon. Jetzt gibt es ein neues Video, in dem der Konzern zeigt, wie das Ganze in Zukunft ablaufen soll. Peter Neuhaus aus den Wissensnachrichten. Wie weit ist denn Amazon?
Ja, man könnte sagen, einen Schritt weiter. Der Konzern hat in dem Video eine neue Drohne vorgestellt. Es ist die zweite Version. Einen ersten Prototypen gab es schon vor 2 Jahren. Das Video ist zugegeben ganz gut gemacht. Da wird erzählt, wie eine Familie einen kleinen Notfall hat. Bulldogge Stuart hat sich über einen Fußballschuh der Tochter hergemacht. Weil aber ein wichtiges Spiel ansteht, muss es schnell gehen. Und da hilft Amazon mit seinem neuen Drohnenservice. In einer halben Stunde soll die Ware, in diesem Fall neue Fußballschuhe, da sein.
Oha, halbe Stunde. Klingt jetzt nach einem ziemlich großen PR-Gag von Amazon.
Ja, das sieht man auch schon am Timing. Nach dem Black Friday, also dem wichtigsten Shopping-Tag in den USA, kommt ja seit einigen Jahren der Cyber Monday. Der ist heute. Den hat sich der Internethandel ausgedacht. Da wird in den Online-Shops mit Rabatten geworben. Ganz vorne mit dabei ist da wenig überraschend Amazon.
Du hast schon gesagt, das ist ein neuer Prototyp, der da vorgestellt wird in diesem Video. Wann soll es denn losgehen mit der Lieferung per Drohne?
Ja, in dem Amazon-Video heißt es in a not too distant future, also in nicht allzu ferner Zukunft. Das ist ganz schön schwammig und das hat auch einen Grund. In den USA ist die Flugaufsichtsbehörde eher skeptisch. Es gibt strenge Auflagen. Hauptstreitpunkt ist, dass die Dinger ohne Sichtkontakt mit einem Piloten fliegen sollen. Genau das will Amazon, eine automatisierte Flugweise. Kritiker warnen unter anderem vor möglichen Abstürzen und Chaos in der Luft. Um nochmal auf einen möglichen Zeitpunkt zurückzukommen, Amazon hat ja auch Konkurrenten, zum Beispiel Google. Und der Konzern hat vor kurzem gesagt, dass er ab 2017 Lieferungen mit Drohnen machen möchte. Außerdem im Spiel sind in den USA noch Facebook und die Supermarktkette Walmart. Die forschen alle mit Paketdrohnen, aber wann so etwas an den Start gehen könnte, das kann man zurzeit nicht vorhersagen.
Ein Virus, das neuerdings in Brasilien verstärkt auftritt und auch mit der Fußball-WM letztes Jahr in Verbindung gebracht wird, das Zika-Virus, das sorgt für Verunsicherung. In einem Teil von Brasilien wurde sogar der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Peter, warum?
Das liegt nicht an den Symptomen, die das Zika-Virus selbst direkt auslöst. Die sind nämlich halb so wild. Leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Augenrötungen oder vorübergehend auch Schwellungen von Gelenken oder Hautausschläge. Sehr gefährlich ist das Virus dagegen offenbar, wenn sich Schwangere damit infizieren. Im Nordosten von Brasilien sind in letzter Zeit besonders viele Fälle aufgetreten, bei denen es bei Neugeborenen Fehlbildungen des Schädels gab. Bei den Kindern war der Schädelumfang viel zu klein. Das kann zu geistiger Behinderung führen. Und zum ersten Mal sagen jetzt die Gesundheitsbehörden, ja, diese Fehlbildung sind auf das Zika-Virus zurückzuführen.
In Europa hat man bisher, glaube ich, noch nicht so viel vom Zika-Virus gehört. War das denn früher in Brasilien schon mal ein Thema?
Nee, auch da ist das relativ neu. Manche vermuten, dass der Erreger durch Fußballfans bei der WM eingeschleppt wurde. Bewiesen ist das aber nicht. Ursprünglich kommt die Infektionskrankheit aus Uganda. In Afrika sind allerdings keine Schädelverformungen bekannt. Das Zika-Virus ist auch insgesamt wenig erforscht. Jetzt sind die Forscher aber darauf aufmerksam geworden, weil es eben in Mittel- und Südamerika Amerika plötzlich mehrere Fälle gab. Die Schädelverformungen da, so die Vermutung, sind wohl auf eine neue Form des Virus zurückzuführen.
Und wie wird das übertragen?
Das läuft ähnlich wie beim Dengue-Fieber, mit dessen Erreger das Zika-Virus auch verwandt ist, nämlich über Mückenstiche.
Wetter.
Heute Nacht kommt ordentlich Regen runter, dazu weht ein kräftiger Wind. Stellenweise gibt es sogar Sturmböen. Die Temperaturen gehen runter auf 10 bis 3 Grad. Auch morgen gibt es dann in vielen Teilen Deutschlands Dauerregen und es ist windig. Nur Richtung Norden und Nordosten machen die Schauer auch mal eine Pause. Da ist sogar etwas Sonne drin. Höchstens 15 Grad morgen und dann am Mittwoch viele Wolken, aber kaum noch nass.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.